Die heutige Episode trägt den schönen Titel »Lohnt sich Green IT betriebswirtschaftlich?« Denn oft braucht es ja bestimmte Triggerpunkte, damit Agenturen, Unternehmen ins Handeln kommen. Und ein Punkt neben PageSpeed, den wir hier schon öfter thematisiert haben, sind natürlich auch die Kosten, die sich ab einer bestimmten Infrastrukturgröße natürlich substanziell bemerkbar machen können. Über dieses Thema haben wir in diesem Podcast noch nicht so oft gesprochen. Deswegen bin ich froh, dass wir das heute machen können. Wenn ich wir sage, dann meine ich und mein kompetenter Gesprächspartner zu dem Thema. Sei gespannt auf diese Folge. Herzlich willkommen zu Web but Green, deinem Podcast für ein nachhaltiges Internet. Hier geht es darum, wie du den CO2-Fußabdruck von Webseiten und digitaler Kommunikation verkleinern kannst. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ich bin Thorsten Bayer. Ich unterstütze Unternehmen und Selbstständige dabei, ihre Webseiten schnell und datensparsam zu gestalten. Digitale Nachhaltigkeit verschafft dir einen Wettbewerbsvorteil und du tust etwas Gutes für unseren Planeten. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Web but Green. Heute mit dem spannenden Thema, lohnt sich Green IT betriebswirtschaftlich? Das mache ich aber wieder nicht allein, weil von BWL und Betriebswirtschaft habe ich nicht so viel Ahnung. Ich habe das alles an meinen Steuerberater ausgelagert, was die Themen angeht, das Rechnungswesen. Aber das geht natürlich noch viel weiter in die Kostenplanung, Kostenrechnung. Dafür habe ich mir einen kompetenten Gast heute eingeladen. Philipp Kersting ist Inhaber der Octobit Green Coaching, hat Mathematik, Informatik studiert, früher in der Versicherungswirtschaft und vielleicht auch noch anderswo gearbeitet, aber das wird er uns alles heute erzählen. Hallo Philipp.
Hallo Thorsten, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich finde das spannend, wie ich ja schon gesagt habe, so die ganzen betriebswirtschaftlichen Dinge, die greifen natürlich umso mehr, je größer jetzt ein Unternehmen ist, wenn wir halt auch um Beschaffung reden, jetzt nicht nur von Büromaterial wie früher, sondern von auch Hardware, Software, dann ist natürlich der entsprechende Hebel doch relativ groß. Und deswegen ist es schön, dass wir auch das Thema heute in diesem Podcast mal beleuchten können und nicht nur jetzt irgendwo uns um technische Dinge kümmern. In dem Impressum deiner Website habe ich gelesen, du kommst aus der weltbekannten Stadt Würselen, die ja durch einen ehemaligen SPD-Vorsitzenden doch immer so bekannt gemacht wurde in der Heute-Show. Was gibt's denn sonst noch außer dir und diesem bekannten Menschen in Würselen?
Oh, ja, was uns beide verbindet, auch wenn ich sonst wenig Kontakt mit ihm habe, ist das Grundstück, auf dem ich hier wohne. Hier gab es nämlich früher ein wunderschönes Freibad und der Martin Schulz hat sich sehr unbeliebt damit gemacht, dass er als Bürgermeister dieses Freibad abgeschafft hat und dafür so ein Spaß-Hallenbad gebaut hat. Es war wohl irgendwie, ja, ich weiß nicht, welche Gründe es tatsächlich gab. Und als wir hier hingezogen sind, gab es halt eben ein freies Bauland, weil das Freibad halt eben nicht mehr da ist. Und wir hier jetzt mit ja einigen neuen anderen Nachbarn das Grundstück bewohnen dürfen. Also ich bin ihm dankbar.
Ja, ist ja gut. Also er hat ja auch mal eine gewisse Zeit gehabt, aber man hat schon jahrelang eigentlich nichts mehr von ihm gehört. Gut, wenn ich an die Region denke, dann denke ich auch an Tagebau. Ich denke auch an Microsoft, die ja jetzt danach da riesige Rechenzentren in der Gegend bauen wollen. Da haben wir direkt auch schon den Strukturwandel-Aspekt auch so ein bisschen mit drin. Oder liege ich da geografisch falsch?
Ne? Nee, da liegst du richtig. Wir haben ja Tagebau ja relativ viel. Tagebau Inden insbesondere. Und das Kraftwerk Weißweiler versorgt uns hier mit Braunkohlestrom zuverlässig. Das ist schade, weil ich natürlich lieber echten Grünstrom hier nutzen würde. Und ja, ich bin ein bisschen eingeschränkt hier auf dem Dach. Wir haben ein Gründach. Das ist sehr schön, lässt aber nicht so viel Platz für Solarzellen.
Klar, das ist auch immer ein Thema, dass man das kann. Wir haben ja auch auf dem Balkon so zwei Module hängen. Die decken natürlich immer so eine kleine Grundlast ab. Aber ich meine, man muss halt dann gucken, was man tun kann. Aber wenn irgendwann dieser Bergbau ja nicht mehr ist, dann wird ja auch die Frage sein, wo kommt denn der ganze Strom dann noch her, wenn Microsoft da hier so ein neues KI-Rechenzentrum in die Gegend stellen will. Da habe ich ja auch letzte Woche in meinem Interview gelernt, dass die irgendwie so ein halbes Kernkraftwerk an Strom brauchen, so ungefähr, die großen Rechenzentren.
Das kommt gut hin. Das ist schon beeindruckend und auch gleichzeitig beängstigend. Zumal Zahlen, die ich letztens recherchiert hatte, waren, dass irgendwie alle Rechenzentren auf der Welt so ungefähr 460 Terawattstunden brauchen im Jahr. Und dass die Prognose der Internationalen Energieagentur ist, dass bis 2026 diese Zahl auf 1000 Terawattstunden, also eine Petawattstunde, anwachsen wird. Und das ist so ungefähr der Energieverbrauch, den Russland in einem ganzen Jahr hat, zumindest mal so in 2022. Und Grund dafür ist tatsächlich die krasse Entwicklung, ja, von Kryptowährungen, das haben wir ja schon seit längerem, aber halt eben auch KI. Und ich bin jetzt kein KI-Gegner, weiß Gott nicht. Ich glaube, das wird uns an vielen Stellen wirklich helfen, wenn wir es denn wirklich gut einsetzen würden. Und da bin ich halt noch ein bisschen skeptisch. Wie bei vielen neuen Technologien wird es für alles Mögliche eingesetzt und häufig wird auch mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Und schön wäre es ja, wenn es irgendwie gelingen würde, dass man die KI oder Software allgemein nur genau dafür einsetzen würde, wofür man sie auch braucht und nicht ja, es übertreibt und Anforderungen umsetzt, die nachher kein Mensch benötigt oder die genutzt werden.
Ja klar, ich sehe es im Prinzip genauso. Es ist ja ein großes Hilfsmittel, zum Beispiel im Texte redigieren oder in der Ideenfindung. Aber es gibt natürlich auch dann noch den vielen Missbrauch in die Richtung, wenn dann gefälschte Videos für Enkeltrick ist dann nur eine Geschichte. Das wird ja immer cleverer. Du kannst ja heute Stimmen auch nachmachen. Und das sind dann natürlich viele Dinge. Und ich glaube, dieser Boom, das hat auch mir der Dr. Ralf Hintemann, den ich letzt hatte vom Borderstep-Institut bestätigt. Der hat mir gesagt, sie hätten zwar gedacht, KI ist ein mega Trend, aber dass das so durch die Decke geht, aber das liegt auch daran, dass natürlich so ein Ding wie ChatGPT jetzt wirklich für jeden Deutschen oder jeden Erdenbürger jetzt ganz einfach zugänglich ist, um mit dem Ding mal rumzuspielen, obwohl es aus meiner Sicht immer noch viel zu wenige Leute tun oder in meinem Business-Umfeld habe ich das auch gemerkt oder sagen, ja, da haben wir doch Datenschutzbedenken oder die Firma hat was dagegen oder wie siehst du das? Wie wird das eingesetzt? Wird es schon so eingesetzt, wie es eingesetzt werden sollte?
Ich glaube, dass einige experimentieren, aber vielfach aus meiner Sicht ja erstmal alles das genutzt wird, was schon da ist. Und ich sage mal, um kleine Probleme im eigenen Unternehmen zu lösen, da brauche ich kein ChatGPT für, was Gedichte erstellen kann. Das Bedürfnis ist jetzt im unternehmerischen Umfeld nicht so häufig. Schöner wäre es eigentlich, wenn man da gezielte Modelle hätte für die gezielten Fragestellungen. Das würde auch weniger Energie verbrauchen, sowohl im Training aber vor allen Dingen ja dann auch in der Anwendung. Das wäre sicherlich geeigneter, vor allen Dingen, wenn der Nutzerkreis dann auch über vielleicht die wenigen Mitarbeiter im eigenen Unternehmen hinausgeht und dann in Richtung der Kunden geht, wo dann natürlich die Anzahl der Nutzer dann größer wird, die Anzahl der Abfragen größer wird und dann erst eigentlich das richtige Energieproblem entsteht.
Gut, das war jetzt so das ganz große Bild, wo wir uns immer schwer tun, uns Einzelne da einzusortieren. Was haben wir überhaupt für einen Einfluss auf dieses große Bild? Deswegen lass uns jetzt doch mal das Pferd von der anderen Seite her aufzäumen und ein bisschen über dich reden. Ich habe dich ja schon angekündigt, dass du Mathematik und Informatik studiert hast, aber du warst doch mal Leiter IT-Kostensenkung. Wie kann ich mir das vorstellen? Was macht ein Leiter IT-Kostensenkung?
Ja, das fing eigentlich mehr so als Nebenprojekt an. Eigentlich war ich zuständig, also war verantwortlich für die Softwareentwicklung im Lebensversicherungsbereich bei einem sehr großen deutschen Versicherer. Und die Lebensversicherung ist halt, was Rechenkapazität anbelangt, sehr hungrig. Die Aktuare überlegen sich wilde Formeln und es muss auch alles seinen rechten Gang finden. Und dafür muss man viel berechnen. Dafür braucht man in so einem Rechenzentrum sehr viel Rechenkapazität. Bei vielen Versicherern ist das noch der Großrechner, bei anderen ist das schon auch die Cloud. Und da war das Thema Kosten immer schon ein Thema. Gerade ein Unternehmen, was am Aktienmarkt notiert ist, was seine Aktieninhaber glücklich machen muss, achtet natürlich sehr stark auf Kosten. Und für uns war es halt eben die Aufgabe, auch die Kosten für den Betrieb der Lebensversicherungssoftware gering zu halten. Und das ist uns relativ gut gelungen. Und ja, da hat der liebe Gott mich bei guter Arbeit erwischt und dann durfte ich das gleich für den ganzen Konzern organisieren. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, weil das Feedback auf der einen Seite super war, weil wir echt eine ganze Menge Kosten gesenkt haben. Und auf der anderen Seite fand ich super, weil nicht nur Kosten gesenkt wurden, sondern auch Emissionen gesenkt wurden, auch wenn das meinem Arbeitgeber damals vermutlich noch relativ egal war. Was wir gemacht haben, war, wir haben die Kosten analysiert, so kommen vom IT-Controlling her, und haben Hotspots identifiziert, also wo sind die Kosten besonders hoch, oder wo haben sich die Kosten im letzten Jahr auffällig entwickelt. Oder wo haben sie sich, ja, auffällig im Sinne von der Höhe natürlich, na, wo gab es mal vielleicht Peaks oder Sprünge, oder wo haben sie sich auch anders entwickelt, als das Business sich entwickelt hat. Und das haben wir so in den Topf gepackt, ein bisschen gerührt und halt eben die Applikationen identifiziert, wo wir geglaubt haben, na, da lohnt sich es eigentlich am ehesten mal hinzuschauen. Ja, und dann haben wir Techniker draufgesetzt, die erstmal geguckt haben, woran liegt es denn eigentlich? Warum qualmt und raucht es denn da eigentlich so? Und dann findet man nochmal so peinliche Dinge wie, oh, da ist der Datenbankindex gar nicht gesetzt, passend zur Abfrage. Das beseitigt sich man dann schnell, aber andere Sachen findet man auch und wundert sich, naja, warum ist das eigentlich so? Also man weiß an welcher Stelle das qualmt und raucht, aber der Grund ist erstmal, oder wie man es beheben kann, ist erstmal nicht klar. Und dann haben wir uns zusammengesetzt mit Fachbereich und IT und gemeinsam geguckt, was können wir denn eigentlich tun? Und überall da, wo das gelungen ist, nicht jeder Bereich war da so aufgeschlossen, haben wir sehr gute Ergebnisse gezielt und tolle Vorschläge und häufig auch Vorschläge, wo die IT alleine gar nicht drauf gekommen wäre, weil der Fachbereich irgendwann gesagt hat, jetzt hör mal, die Anforderung, ja, die kenne ich, aber die ist jetzt 5 Jahre alt und eigentlich, ich glaube, das braucht gar keiner mehr. Und da braucht man sich dann auch auf IT-Seite auch keine großen Gedanken mehr machen, wie man das lösen kann, weil dann wird es einfach abgeschaltet. Das geht natürlich nicht immer. Und in den anderen Fällen war es dann so, dass man entweder eine technische Lösung gefunden hat, wie man was optimieren kann, weil man stärker Caching-Methoden einsetzt, statt Dinge immer wieder neu zu berechnen. Oder auch fachlich diskutiert, kann man Werte vielleicht auch approximieren und gar nicht exakt auf die, wie viel der Nachkommastelle auch immer, genau berechnen. Und ja, das hat insofern Spaß gemacht, weil wir im Endeffekt nachher Rechenkapazität reduziert haben. Das heißt, der Großrechner musste weniger arbeiten, die Datenbankserver mussten weniger arbeiten, es musste zum Teil weniger gespeichert werden. Es waren auch Cloud-Use-Cases dabei, die kleiner dimensioniert werden konnten nachher. Und darüber wurde Energie eingespart, aber viel, viel, viel wichtiger, es wurde Hardware eingespart, die nicht laufen musste. Die konnte dann im eigenen Rechenzentrum für andere Dinge verwendet werden und außerhalb des eigenen Rechenzentrums dann halt eben von ganz anderen Unternehmen halt eben in der Cloud. Und ja, darüber hat man halt eben nicht nur diese Energiekosten gespart, sondern letztendlich die Betriebskosten für so einen Server. Und kannst du dir vorstellen, so eine Vollkostenbetrachtung für den Betrieb eines Servers ist natürlich ein Vielfaches von den Kilowattstunden, die man vielleicht an einen Energieversorger zahlt.
Na klar, das klang jetzt alles so wie so ein kleiner Impuls für alle, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen oder vielleicht mal so ein Projekt anstoßen wollen. Weil erstmal klingt es natürlich nach viel Arbeit, so Potenziale zu finden, zu heben. Aber am Ende, wie du auch gesagt hast, ihr habt dann Hardware eingespart und letztlich auch Geld eingespart. Und dein ehemaliger Arbeitgeber würde heute natürlich auch wahrscheinlich gern darüber berichten im Rahmen seines Nachhaltigkeitsberichts, den er damals, wenn überhaupt, vielleicht freiwillig mal irgendwo so im Marketing verwendet hat. Aber die Großen, die sind ja heute alle dazu verpflichtet, sowas zu machen. Und da wird ja auch die Schwelle, glaube ich, nochmal gesenkt demnächst auf, glaube ich, 250 Mitarbeiter. Von daher ist das natürlich alles eine sehr wichtige und schöne Geschichte für jetzt so die richtig großen Unternehmen, wobei natürlich so ein kleiner, der hat natürlich jetzt kein eigenes Rechenzentrum, klar, der hat vielleicht irgendwo eine Cloud, aber natürlich können die auch was tun und sich zum Beispiel suchen, habe ich irgendwo einen Server, der noch läuft, den ich gar nicht mehr brauche, oder habe ich irgendwo überdimensioniert mir Speicherkapazität gebucht, die ich gar nicht nutze? Da gab es ja auch mal so eine schöne Studie, dass man ein Rechenzentrum ein Monitoring gemacht hat und das in einem halben Jahr war das, glaube ich, und da hat man 20% der Server hatten keinen einen Zugriff, außer dass der Strom immer lief. Und das sind dann Dinge, die können ja auch im Kleinen auftreten, nicht nur jetzt im Großen, wo sie dann natürlich direkt finanziell sich viel stärker auswirken. Ne?
Absolut. Du hast eigentlich schon die zwei wichtigsten Punkte angesprochen. Das eine sind so die Server, die sogenannten Zombie-Server, die eigentlich nur rumeideln, also nichts tun und sich eigentlich nur sich selbst bereithalten und die Energie verbrauchen oder wenn man sie in der Cloud auch noch betreibt, dann auch noch hohe Kosten verursachen, völlig unnötig. Und das Zweite, oder vielleicht nochmal zum Ersten, die Zombie-Server, Beispiel wäre dafür eine Testumgebung, die ein Softwareentwicklungsteam einfach laufen hat und was aber nach vielleicht 19 Uhr abends überhaupt nicht mehr gebraucht wird und morgens früh vielleicht erst ab 6 und in der Zeit das Ding aber trotzdem nicht abgeschaltet oder abgemeldet wurde auch in der Cloud und man halt eben für so einen Server dann Geld zahlt auf der einen Seite, das ist der monetäre Teil und der ökologische Teil, naja, der Server kann halt von anderen gerade nicht verwendet werden. Es stehen gebundene Emissionen im Rechenzentrum, die ja für nichts gut sind. Und schöner wäre es, wenn man sowas abmeldet, die Kosten spart und der Server von jemand anderes in der Nacht genutzt werden kann. Mhm. Und der zweite Teil, das ist eigentlich das Thema Right-Sizing. Also schau an, ob der Server, so wie du ihn dimensioniert hast, mit seinem Speicher, so wie du eben gerade eben gesagt hast, oder auch mit seiner Rechenkapazität, ne, wie viele CPUs sind da drin, wie viele Kerne haben die, wie hoch ist die Auslastung da, ist das überhaupt passend zu dem, was ich brauche? Ja? Nutze ich den eigentlich immer nur zu 20-30% seiner Kapazität oder lasse ich ihn höher aus? Und dann kann man halt eben gucken, naja gut, entweder belaste ich ihn noch mit anderen Services, die vielleicht an einer anderen Stelle sonst laufen würden, oder dimensioniere ich ihn tatsächlich kleiner. Das wäre einfach wünschenswert, um auch da wieder Ressourcen freizugeben, dass sie von anderer Stelle genutzt werden können und meine Kosten zu senken. Und ich versuche genau dieses Kostenthema und Umweltthema, ich versuche es eigentlich immer im gleichen Atemzug zu nennen, weil es hängt, wenn ich mich über gerade über Green Software oder allgemein über Software austausche, wo man Kosten und Emissionen sparen kann, hängt beides so, so eng zusammen. Und ich finde es eigentlich schade, dass, egal mit wem ich spreche, mal ist es ein Verantwortlicher für Nachhaltigkeit, wenn ich dem dann mit Kosten komme, dann sagt er, ach, du bist ja so einer FinOps und andere Ecken, du willst ja eigentlich nur Kosten sparen, die Umwelt ist dir ja egal. Und wenn man andersherum mit einem IT-Controller spricht, dann ist es häufig genau umgekehrt. Wenn man dem auch noch sagt, auch hier kannst du übrigens auch noch CO2-Emissionen einsparen, dann sagt er, ach ja, du Philanthrop, ich will doch Euros senken, ja. Und das hängt so eng zusammen, dass ich mir wünschen würde, dass sich diese beiden Fraktionen in den Unternehmen auch zusammenschließen, weil sie haben das gleiche Ziel, ist andersrum. Sie haben unterschiedliche Ziele. Der eine will Emissionen senken, der andere will Kosten senken. Aber der Weg dahin, der ist der gleiche. Und wenn Sie den Hand in Hand gehen würden, glaube ich, wären Sie im Unternehmen auch erfolgreicher. Denn gerade bei dem Thema Software, Green Software oder auch Softwareoptimierung muss man schon immer noch, sage ich mal, ein bisschen mehr Werbung für machen in den Unternehmen, weil es halt eben aufwendiger ist, als einfach nur bei einem Cloud-Anbieter einen günstigeren Tarif zu verhandeln. Ich muss mich halt eben hinsetzen, ich muss Software identifizieren, ich muss analysieren, woran liegt es, ich muss einen Vorschlag machen, wie ich es ändere, ich muss es ändern und dann greife ich ja in Software rein, ich muss es testen und das ist schon, das geht schon nicht nur mit in ein paar Minuten Aufwand, gerade in den großen Unternehmen, die müssen schon ein paar Personentage in die Hand nehmen dafür.
Deswegen ist das ja auch ein Mindset-Thema, glaube ich, am Ende so, was in der Firma oder von der Unternehmensleitung hierher kommen muss. Wenn die eben sagt, wir wollen jetzt die Strategie gehen und muss dann natürlich auch, wie du gesagt hast, diese unterschiedlichen Abteilungen auch zusammenbringen, dass die dann auch Hand in Hand arbeiten und so und aus ihrem Silo-Dinken rauskommen. Das kenne ich auch. Ich habe auch irgendwann mal in der Wirtschaft gearbeitet. Ich war nicht immer selbstständig und das war für mich dann so grausam, dass die Leute immer nur in ihre Abteilung denken und alles, was dann den Horizont oder der Abteilung verlässt, das ist dann irgendwie nicht mehr interessant. Deswegen ist das ja, glaube ich, wo immer wieder gesagt wird, diese ganzen Themen gehören in die Geschäftsführung. Oder nur eine Ergänzung zu der Software, die du eben gesagt hast, da habe ich letztens noch einen Fall erlebt. Wenn halt die Software irgendwo nicht effizient ist, dann wird halt die Hardware aufgerüstet. Das heißt, die hatten eine zu langsame Website. Was haben sie gemacht? Mal ganz viele Kerne dazu genommen, aber die hätten eigentlich ihre Website optimieren müssen oder es muss die Software optimiert werden, weil das ist dann leider oft noch der schnellere Weg und sogar für viele auf den ersten Blick kostengünstigere Weg, ne, den zu gehen. Ne?
Absolut. Das ist auch ein schönes Beispiel bei den Großen, also auch so wie ich es in der Vergangenheit erlebt habe, wenn die Performance nicht stimmt, weil die Antwortzeiten für im Kundensupport einfach zu lang waren, was war die Lösung? Stell Blech dazu. Wenn die Nacht zu kurz war für den Batchlauf, was war die Lösung? Stell Blech dazu. Und es ist genau diese Mindset-Frage, wie häufig wird eigentlich Blech dazu gestellt, bis jemand dann mal auf die Idee kommt und sich die Frage stellt, können wir die Applikation, die Anwendung mal hinterfragen und können wir die optimieren, dass wir endlich mal aufhören müssen, ständig Blech dazuzustellen. Und das war für mich auch so ein Punkt, als ich mich 2021 selbstständig gemacht habe und gerade am Anfang die Gespräche hatte mit potenziellen Kunden, da waren auch IT-Vorstände dabei, die gesagt haben, ah ja, was du erzählst und dass ihr da so erfolgreich wart, das ist ja schön, aber bei uns ist das Potenzial bestimmt gar nicht so groß. Und da habe ich mir dann irgendwann überlegt, naja, eigentlich bräuchte es doch sowas, so eine Art, ja, Glaskugel wär gut, irgendwas, was ja valider ist als eine Glaskugel, wo man sagen kann, naja, schau mal hier, ich habe es dir nachgewiesen und ich kann dir zeigen, wie groß das Potenzial bei euch ist. Und das hat mich dazu bewogen, ein Assessment zu entwickeln, wo man genau diese Mindset-Frage klärt. Also auch die Mindset-Frage. Natürlich auch, wie geht man mit Daten und Tools um? Wie läuft denn die Entwicklungszusammenarbeit im Unternehmen? Wie ist die Kultur im Unternehmen? Auch immer bezogen auf Ressourcenschonung in der Softwareentwicklung und im Softwarebetrieb. Und dieses Assessment stelle ich auch kostenfrei zur Verfügung. Das können sich die Großen und die Kleinen runterladen. Es sind 43 Aussagen, die alle auf Ressourcenschonung einzahlen. Und da kann man mal selber bewerten, wie steht man eigentlich im eigenen Unternehmen da und sich nachher anschauen, ja, wie es sich so einklassifiziert. Da kommt so eine Energieeffizienzklasse nicht, so eine Effizienzklasse raus, wie man das vom Wäschetrockner vielleicht kennt. Also sehr plakativ, was erstmal hilft, darüber zu reden und auch mit einem Management ins Gespräch zu kommen. Weil du kannst es dir vorstellen, wenn man da nicht mindestens mal in der Klasse A liegt, ja, sondern irgendwo bei B oder C, dann kommt immer gleich die Frage, ja, warum das denn? Und das fühlt sich jetzt aber nicht gut an. Lass uns mal reden. Woran liegt es denn
Ja,
eigentlich?
da kommt dann so der Wettbewerbsgedanke auch wieder rein. Deswegen finde ich diese Energieeffizienzklassen wirklich schön. Die haben wir sogar auch bei Webseiten oder bei Smartphones werden die ja kommen nächstes Jahr. Und wenn man sich irgendwo vergleichen kann oder man sagt halt, dein Wettbewerber hat aber A und du hast nur C und dann wird dann vielleicht mal drüber oder hat man überhaupt mal einen Zugang, um über das Thema zu sprechen wahrscheinlich. Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant. Das heißt, das bietest du auf deiner Website an oder kann man bei dir anfordern? Das verlinken wir dann gerne in den Shownotes,
Genau.
dass die Leute sich das nochmal angucken können. Und was ich auch noch in dem Zusammenhang empfehle, es gibt ein schönes Buch von Niklas Sundberg. Das heißt, glaube ich, irgendwie Sustainable IT Playbook oder ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Ein dicker Schmöker für alle größeren Unternehmen, die sich halt mit diesen Themen beschäftigen wollen. Und er hat auch ganz viele Beispiele, wie man das dann berechnet und was man auch einsparen kann. Und das ist eigentlich nur eine Werbung für das Thema Green IT als Ressourcen- und Kostenersparnis, ne? Ja, lass uns nochmal zu der Software zurückgehen. Wir haben jetzt schon über die Energieeffizienzklassen gesprochen, sowie die Kühlschränke und Fernseher. Es gibt aber auch so was wie den blauen Engel für Software oder der ist in der Entwicklung. Kannst du dazu noch was sagen?
Ja, bisher gab es den nur für lokal betriebene Software. Und ich weiß gar nicht, ob ich noch eine Software habe, die wirklich nur hier auf meinem Rechner läuft und irgendwie Anwendungs-Applikationscharakter hat. Das meiste sind ja Client-Server-Anwendungen oder Apps. Und für die soll es jetzt auch den blauen Engel geben können. Also diese Richtlinie oder diese Vorgaben, um den blauen Engel zu erlangen, sind modifiziert worden. Ich glaube, da ist man jetzt so in den allerletzten Zügen auch der Veröffentlichung. Warte eigentlich jetzt schon jeden Tag drauf, dass da noch Daten kommen. Vielleicht gibt es auch schon die Veröffentlichung, wenn der Podcast dann zu hören ist. Auf der Seite vom Umweltbundesamt oder wird man das sicherlich finden oder wir können es auch verlinken, wo man die Unterlagen finden würde. Und dann könnte man seine Software mit dem blauen Engel zertifizieren und dafür muss man halt eben messen. Man muss Standardnutzungsszenarien festlegen. Also bei einer Textverarbeitung wäre das zum Beispiel, ne, das Schreiben eines Briefes, das Abspeichern, das Ausdrucken oder sowas in die Richtung oder ein PDF zu erzeugen aus der Software. Und für diese Standardnutzungsszenarien würde man den Energieverbrauch messen. und würde den offenlegen und würde aber auch zum Beispiel garantieren, dass die Software auf mindestens 5 Jahre alter Hardware zum Beispiel betrieben werden kann, damit also diese ja, softwarebedingte ja, Hardware-Obsoleszenz quasi ja, was heißt entfällt oder zumindest mal abgeschwächt wird. Gerade bei den Smartphones sehen wir das ja, ruckzuck ist irgendwie dann eine App da, sodass mein 4 Jahre altes Smartphone, ich die darauf nicht mehr nutzen kann und so etwas soll vermieden werden und da soll auch der blaue Engel für Software halt eben zu beitragen. Und es wäre das erste Siegel weltweit, was es gibt und da bin ich sehr gespannt drauf. Und ja, das würden wir auch unterstützen von der ganz anderen Seite, wo wir gerade schon im Bereich Ankündigungen sind. Der Bundesverband Green Software hat sich gerade gefunden und gegründet. Ich selber darf im Vorstand sein und es sind ja 8, 9 Gründer, die mitgegründet haben. Und das Ziel ist es, die Entwicklung, diese Green Software Bewegung in Deutschland zu beschleunigen. Es gibt ja auch weltweit viele Bemühungen, Green Software Ansätze, auch von der Green Software Foundation. Die hast du bestimmt schon ein paar Mal verlinkt.
Ja, bestimmt auch. Also wir hatten ja auch schon mal eine Green Software Folge, ja.
Und ja, der Verband möchte das unterstützen und freut sich natürlich auch über Mitstreiter, auch Unternehmen, die mitarbeiten, Mitglied werden wollen oder die auch sich für das Thema interessieren und an den Informationen interessiert sind, die der Verband bereitstellen wird. Unter bundesverbandgreensoftware.de findet man Informationen dazu. Und ja, da würde ich mich freuen, wenn wer da Interesse hat, da einfach Kontakt mit uns aufnimmt.
Verlinken wir natürlich gerne auch in den Shownotes, genauso was du eben angesprochen hast, die Sache mit dem blauen Engel. Und wenn das nicht jetzt in den nächsten Wochen kommt, du weißt ja, Behörden sind manchmal oder haben jetzt Sommerpause. Ich habe ja immer einen Monatsrückblick, den ich mache und da verweise ich auch immer auf solche Entwicklungen. Da können wir das natürlich gerne auch teilen, weil das natürlich alles wichtige Dinge sind, auch für mich als Konsumenten besser beurteilen zu können, so wie mit diesen Energieeffizienzklassen. Wie ist das jetzt mit der Software? Also was ich immer mache, wenn ich mir eine Software anschaffe, ich guck mal, haben die Green Hosting? Und haben die wirklich Green Hosting? Das ist ja eine Sache, die ich jetzt machen kann. Und jetzt kann ich mir einen Testzugang nehmen und guck mal, wie viel Daten frisst das Ding oder wie viele Daten fließen hin und her. Aber wenn es jetzt dafür mal irgendwo standardisierte Messverfahren gäbe, wäre das natürlich auch ein Hilfsmittel, weil so denken halt wahrscheinlich nicht viele Menschen, die sich irgendwo für eine neue Software interessieren, so wie ich. Aber das ist halt auch eine Mindset-Frage dann, ne?
Und dafür braucht es einfach ganz einfache Label. Guck dir den Nutri-Score an, der jetzt auf vielen Produkten drauf ist. Das wird halt durch einfache Label der breiten Bevölkerung ermöglicht, sich ein Bild davon zu machen. Und der blaue Engel hat eine lange, lange Historie, hat sicherlich auch für den einen oder anderen Skandal mal gesorgt. Aber da habe ich jetzt ein gutes Gefühl bei den Unterlagen, die auch da vom Umweltbundesamt und vom Öko-Institut aufgesetzt wurden, dass da was bei rauskommt, was sich sicherlich noch weiterentwickeln wird, weil gerade in der Branche tut sich natürlich mehr als jetzt vielleicht bei den Herstellern von Wäschetrocknern und wird sich weiterentwickeln. Und ich hoffe, dass er dann wirklich zu einem Label wird, dem man erstens vertrauen kann und was auch unter Experten angesehen ist. Aber vor allen Dingen ist wichtig, das, was kommt, das ist das Allerwichtigste. Es wird sicherlich Kritikpunkte geben, aber es muss was passieren, damit es sich auch weiterentwickeln kann. Wenn man wartet, bis alles perfekt und super duper ist, dann werden wir da nie hinkommen. Und insofern, deswegen finde ich es auch mit KI okay, so wie es jetzt gerade läuft. Aber wir müssen halt die Gelegenheiten nutzen, das zu optimieren, das mit Sinn und Verstand anzuwenden, um damit Ressourcen zu sparen und damit Kosten und Emissionen.
Wir sind in einem sehr intransparenten Bereichen, in sehr dynamischen Bereichen. Da ist es natürlich schön, wenn es solche Dinge gibt. Es gibt übrigens auch einen Privascore, den hatte ich ja auch schon mal hier zu Gast. Da geht es um die Privatsphäre von Softwareanwendungen, von Browser, Videokonferenztools. Also das war Felix Sühlmann-Faul, der den ja entwickelt hat. Und das ist auch so ein einfaches Tool, wo du halt sehen, beurteilen kannst, welchen Browser sollte ich nutzen, welche Videosoftware sollte ich nutzen. Und wir brauchen halt, wie du gesagt hast, viel mehr noch dieser Label. Und ich wäre dann mal gespannt, ob irgendein KI-Tool Tool-Anbieter den blauen Engel bekäme. Ich weiß ja nicht, ChatGPT wird ihn sicher nicht kriegen, aber irgendein Deutscher, der vielleicht irgendwas aufsetzt oder, weil wir haben ja DeepL in Deutschland, das ist ja eigentlich so ein führender Anbieter, das wäre ja eigentlich ein Kontakt, wo man sagen könnte, hier, wie haltet ihr es denn eigentlich so mit den ganzen Ressourcenthematiken, da hört man wahrscheinlich bei vielen Firmen dann, die halten das lieber flach, so wie Hoster auch flach halten, warum sie sich jetzt Green Hoster nennen und ob sie nicht doch einfach nur irgendwo Zertifikate dann dazu nehmen und nicht echten Grünstrom nutzen. Ne?
Und das finde ich eigentlich schön, wenn es auch über die Ecke dann kommen würde. Ne? Heute ist es ja häufig so, ja, man will Kosten sparen, deswegen macht man irgendwelche Maßnahmen. Ach, und wenn man damit auch noch Emissionen spart, naja gut, dann schreibt man es noch irgendwo in den Nachhaltigkeitsbericht. Toll wäre es, wenn es auch andersrum kommt. Ja, ich möchte mich zum blauen Engel zertifizieren oder ich möchte Emissionen sparen und darüber dann feststellt, dass man, ups, auch jetzt auch noch eine ganze Menge an Kosten gespart hätte. Also damals bei dem Projekt, was mich so motiviert hat, dann auch mich dann selbstständig zu machen, da haben wir deutlich weniger als einen Euro einmalige Projektkosten gehabt für den Nutzen von einem Euro jährliche Betriebskosteneinsparung. Und insofern merkst du direkt, so ein Projekt finanziert sich innerhalb von einem Jahr selbst. Und wenn das auch ein bisschen Motivator ist, um zu sagen, ja komm, lass uns doch mal mit der Reduzierung von Emissionen zu beschäftigen und dann den Kostenbenefit noch mitzunehmen, das fände ich eine coole Sache.
Genau, und wenn wir es mit solchen Folgen wie dieser hier, die uns wieder sehr gut gefällt, auch noch schaffen, dann das Bewusstsein bei den Verbrauchern zu wecken, weil wenn die ja auch mal kritische Nachfragen stellen, so wie ich im Supermarkt nachfrage, woher kommen die Eier im Regal, das war ja irgendwann mein Thema und irgendwann frage ich ja, wie ist denn eure Software, wie haltet ihr es denn da mit der Nachhaltigkeit, wenn halt mehr Nachfragen kommt, dann wird auch der, sagen wir mal, einige Unternehmen werden dann wahrscheinlich auch mehr in die Richtung tun, deswegen kann man da von verschiedenen Ebenen aus natürlich arbeiten.
Und gerade die großen Unternehmen fangen damit halt eben schon an, weil sie halt eben die Nachhaltigkeitsberichterstattung erstellen müssen und auch über ihren Scope 3 berichten müssen, also das, was sie einkaufen. Und ich jetzt zunehmend Anfragen erhalte, was gäbe es denn für gute Möglichkeiten, um auch bei Software, die wir einkaufen, schon auf Nachhaltigkeit zu achten? Also welche Fragen müssen wir eigentlich unseren Softwareherstellern stellen? Und wenn die Unternehmen damit jetzt anfangen, aufgrund einer Regulatorik, dann würde ich sagen, hat die Regulatorik ihren Zweck erfüllt und war offensichtlich notwendig, auch wenn sonst viele meckern darüber. Und wenn das dann irgendwann dazu führt, dass es nicht nur Unternehmen sind, die diese Fragen stellen, sondern ja auch Lieschen Müller von nebenan, ja, dann sind wir sicherlich auf dem verdammt richtigen Weg, auch wenn der vermutlich noch ein bisschen länger ist.
Aber wir müssen da was tun. Also wenn das Internet ein Land wäre, hat es ja schon den 6. Platz erreicht. Und Ralf Hintemann hat ja prognostiziert, dass es bald schon auf Nummer 3 stehen wird, jetzt durch die ganzen KI-Geschichten. Und dann werden wir irgendwann uns fragen müssen, wir haben da irgend so ein Riesenmoloch oder es gibt auch Leute, die dieses Krebsgeschwür benannt haben, dass wir gar nicht mehr kontrollieren können, wo so viele Sachen drin hängen, auch diese Zombie-Server, wie du genannt hast. Deswegen muss man sich mit den Themen beschäftigen und am besten ist es natürlich, sowas gar nicht erst entstehen zu lassen, solche Zombie-Server oder Daten, die rumliegen, wo keiner mehr weiß, wem die gehören, braucht die noch jemand und deswegen ist das alles eine sehr schöne Zukunftsperspektive und das ist eigentlich ein schöner Abschluss für dieses Gespräch. Hast du vielleicht abschließend noch so eine Vision, wie sich so das Internet oder die Green IT im Jahr 2030 so entwickelt haben sollte? Oder?
Ah, das ist eine schöne Frage. Ich bin eigentlich mehr so jemand, der immer so auf den nächsten Monat und aufs nächste Jahr guckt für 2030. Was würde ich mir da wünschen? Was würde ich mir wünschen? Ich würde mir eine Welt wünschen, in der wir Software haben, die nur so viel Energie verbraucht, wie es auch sinnvoll nötig ist. Dass es Softwareentwicklerinnen und Softwareentwickler gibt, die das als eine wesentliche nicht funktionale Anforderung haben, ja, neben der Stabilität und der Performance und anderen nicht funktionalen Anforderungen, dass das zum Standard gehört und dass es idealerweise auch noch dann überwiegend Software gibt, die uns dabei hilft, die Klimakrise zu bewältigen und uns nicht noch davon abhält.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, Philipp. Ich danke dir für dieses Gespräch.
Danke, Thorsten. Hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Ciao.
Tschüss.
Du willst wissen, wie nachhaltig deine Website ist? Dann lade ich dich zu einem virtuellen Café ein. Gemeinsam machen wir einen kurzen Website-Check. Dabei erfährst du, wo deine Seite im Vergleich zu anderen steht und erhältst Tipps, die sofort für eine grünere Website sorgen. Und wenn du möchtest, finden wir gemeinsam heraus, wie ich dich weiter begleiten kann. Sei es bei der Optimierung, beim nächsten Relaunch, bei der Aufstellung einer CO2-Bilanz für deinen Nachhaltigkeitsbericht oder durch Mentoring und Schulungen für dein Team. Warte nicht länger und mach den ersten Schritt zu einer nachhaltigeren Online-Präsenz. Ich freue mich auf unseren virtuellen Kaffee.